Ja, es ist etwas stiller geworden ohne die Kinder. Daran merkt man unter anderem auch, was Kinder bringen. Lebendigkeit, ja. Und immer wenn Kinder dabei sind oder wenn sie wie heute sogar etwas mehr im Mittelpunkt stehen, dann haben wir eigentlich immer schon ein lebendiges Bild von Hoffnung vor uns. Kinder ragen in eine Zukunft hinein, die manche von uns vielleicht gar nicht mehr erleben werden, ich zum Beispiel. Aber sie sind quick lebendig. Und mit jedem Kind, das geboren wird, werden Hoffnungen geboren. Und mit jedem kleinen Anfang, so wie heute, der Tag vor dem Schulanfang, werden andere, kleinere Hoffnungen wach. Wir haben also eigentlich die ganze Zeit immer schon von Hoffnung gesprochen. Auch die Verabschiedung der Familie Schmidt nach Shanghai, ja. Niemand weiß, was sie erwartet. Aber wir haben die Hoffnung, dass ein guter Gott bei ihnen ist. Dass er sie begleitet. Dass er sie segnet. Also ich denke, an diesen Beispielen, die uns heute so zugefallen sind, wird immer schon etwas von Hoffnung deutlich. Da muss ein Regisseur mitgewirkt haben. Der war nicht ich. Ich möchte zu Beginn das Wort aus dem Neuen Testament vorlesen, über das ich etwas sagen möchte. Und zwar aus dem 1. Petrusbrief. Haltet in euren Herzen Christus den Herrn heilig. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig. Ja, wir haben gesagt, wir reden immer schon von Hoffnung. Herr Kleefeld hat alltägliche Szenen der Hoffnung beschrieben, was ich von den Kindern gesagt habe, was hier in der Segnung ausgesprochen wurde. Das war schon der Ausdruck der Hoffnung mit etwas ernsterem Ton. Und man kann sich gut vorstellen, dass die Hoffnung einen noch größeren Ernst bekommt. Und so von dieser Skala der Hoffnung möchte ich etwas sprechen, aber mit einer Frage beginnen. Wir haben jetzt hier in einem kirchlichen Rahmen von Hoffnung gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wann Sie das letzte Mal außerhalb der Kirche, außerhalb eines kirchlichen Rahmens, ernsthaft nach Ihrer Hoffnung gefragt worden sind. Kommt vor, aber ich habe den Eindruck, viele Christen machen die Erfahrung, uns fragt ja keiner. Uns fragt ja keiner mehr nach unserem Glauben, nach unserer Hoffnung. Wenn wir aber nicht mehr gefragt werden, nicht mehr gefragt sind, wie sollen wir Rede und Antwort stehen von der Hoffnung, die in uns ist? Wie sollen wir Rechenschaft ablegen? Heißt das, dass unser Glaube belanglos geworden ist für andere? Oder sind wir Christen selber geworden, wie das Salz, das schal ist und das nichts mehr taugt? Die Frage müssen wir uns stellen. Gefragt werden wir schon noch nach den verschiedensten Dingen. Es gibt ja Umfragen, jede Menge Umfragen. Und da gab es mal eine Umfrage vor etwa 3 Jahren vom Deutschlandfunk unter Künstlern und Kulturschaffenden, nämlich die Frage, was ist Ihnen heilig? Wir können ja mal einen Augenblick überlegen, was Sie geantwortet hätten. Die tatsächlichen Antworten gingen in die verschiedensten Richtungen. Dem einen war der Schlaf heilig, der anderen ihre Yogastunde. Einer Mutter waren ihre Kinder heilig, einem anderen die Natur. Das Spektrum dessen, was Menschen heilig war, reichte von Kunst und Kultur bis hin zur sonntäglichen Teestunde. Wie hätten wir geantwortet? Was ist mir heilig? Sind es auch so mehr oder weniger banale Situationen, in denen wir uns wohlfühlen? Oder ist es die Natur? Das ist nicht banal, aber es ist die Natur. Oder sind es Highlights in Kunst und Kultur? Oder ist es vielleicht doch einer, den wir zu Recht in unserem Herzen heilig halten, weil er für uns heilsam und lebensspendend, lebensschaffend ist? Ja, und wenn wir tatsächlich mal gefragt werden und die Gelegenheit haben, Antwort zu geben, wie antworten wir? Wie hört sich unser Reden dann an? Reden wir im Brustton der Überzeugung, mit der Überheblichkeit derer, die den wahren Glauben haben? Oder sprechen wir auch von unseren Suchen, unseren Zweifeln? Können wir unsere Fragen, unsere eigene Ohnmacht, die uns manchmal befällt, und unsere begrenzte Erkenntnis, können wir die offen und ehrlich bekennen? Der Verfasser des Petrusbriefes, aus dem die Sätze sind, die ich vorhin gelesen habe, sieht einen Zusammenhang zwischen dem, was uns im Herzen heilig ist, der Hoffnung, die uns erfüllt und die anderen nachfragen lässt, und der Haltung, in der wir Zeugnis geben. Der Verfasser des Petrusbriefes, man weiß nicht genau, ob es eben Petrus war, deshalb muss das etwas vorsichtig gesagt werden, wendet sich an Männer und Frauen in Kleinasien. Die waren als Christen in einer nichtchristlichen Umgebung und hatten es nicht immer leicht. Kommt einem heute auch irgendwie bekannt vor. Vielleicht wurden sie abgelehnt oder sie wurden einfach nur, was genauso schlimm sein kann, ignoriert. Sie waren gleichgültig. Und der Schreiber des Petrusbriefes ruft diese Christen auf, die Ablehnung, die ihnen entgegenschlägt, nicht mit Hass zu vergelten und der Gleichgültigkeit nicht damit zu begegnen, dass man sich selber verschließt. Er sagt, der Christ unterscheidet sich vom Nichtchristen dadurch, dass er Gemeinschaft mit Christus hat, dass er auf Fragen bereitwillig von seiner Hoffnung und Zukunft spricht und dass er dies menschlich und religiös ohne Überheblichkeit tut. Auf die drei Punkte möchte ich näher eingehen. Was heißt das? Christus im Herzen heilig halten. Was heißt Rechenschaft über die Hoffnung? Und warum diese Haltung, wenn wir Zeugnis geben? Also, zunächst, wenn mir etwas oder jemand in meinem Innersten, in meinem Herzen heilig ist, dann hat das einen Wert für mich. Dann ist das kostbar. Und das drückt sich darin aus, dass ich mir Zeit nehme dafür. Ich lasse mich darauf ein, ich lasse mich davon prägen. Wir werden das, womit wir uns beschäftigen, was wir anschauen, was wir an uns heranlassen. Ich gebe dem dann auch Raum und Ausdruck in meinem Leben. Christus im Herzen haben, ihn heilig halten, bedeutet eigentlich die Einladung zu einem bestimmten Lebensstil. Mein Leben, mein Handeln soll erkennen lassen, dass Jesus Christus das Wichtigste, das Kostbarste in meinem Leben ist. Und das heißt konkret, ich nehme mir Zeit für ihn. Ich lasse mich von ihm prägen. Nicht von Fernsehsendungen, nicht von Zeitungen, nicht von Meinungen, von ihm. Und das geht nur, wenn ich ihm Raum gebe in meinem Leben. Das geht nur, wenn ich ihm zuhöre, wenn ich seine Worte kenne. Das geht nur, wenn ich mit ihm spreche, das heißt beten. Und das geht nur, wenn ich versuche, dieses Wort, das ich von ihm höre, umzusetzen, danach zu leben und zu handeln. Wer oder was im eigenen Herzen wohnt, das kann jeder nur für sich persönlich beantworten. Was mich betrifft, mich hat die Frage, wem oder was ich in meinem Herzen und in meinem Leben Raum geben will, vor allen Dingen als Jugendlicher sehr beschäftigt. Ich gehörte damals zu einer Clique, die sich mit zeitgenössischer Literatur beschäftigt hat. Wir lasen auch das, was wir nicht lesen sollten. Mit Musik natürlich, zeitgenössische Musik und Kunst. Und wir hatten so eine Art entwickelt, uns über alle Menschen und über alles Mögliche lustig zu machen. Wir nahmen wenig ernst. Wir wollten das Leben möglichst ohne Regeln und Vorschriften genießen und das machen, was uns gut schien. Es waren erste Erfahrungen mit großen Worten und einem freien Lebensstil. Und die finde ich heute manchmal bei meinem 16-jährigen Sohn wieder. Ich habe damals mein Suchen nach Orientierung und nach Sinn wiedererkannt in der Frage und Antwort des Petrus aus dem Johannesevangelium. Da spricht Jesus wieder einmal und dann heißt es, dass viele ihn verließen, weil ihnen seine Worte zu schwierig, zu schwer waren. Und dann stellt er tatsächlich die Frage, wollt ihr auch gehen? Und dann findet Petrus tatsächlich ein Wort, das ich mir zu eigen gemacht habe. Er antwortet mit einer Gegenfrage, sozusagen mit einem Achselzucken. Ja, zu wem sollen wir gehen, Herr? Ja? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Klingt alles sehr modern. Zu wem sollen wir gehen? Ich darf im Nachhinein dankbar bekennen, ich habe Menschen getroffen, denen Jesus Christus wichtig war, die ihm ihr Herz gegeben haben. Sein Herz geben heißt auf Lateinisch cor dare. Und aus diesem cor dare leitet sich das lateinische Wort für Glauben ab, credere. Ja? Mein Herz geben. Da haben sie die Verbindung zu dem Christus im Herzen heilig halten. Und das habe ich, weil mich das überzeugt hat, probiert und dann gemerkt, dass die Worte Jesu tatsächlich ins Herz gehen, dass sie lebenswichtig sein können. Ich bin, um es anders zu formulieren, über das Lebensgewicht der Worte Jesu zum Glauben gekommen. Und das Wagnis, mich darauf einzulassen, schien mir damals angesichts dieser überzeugenden Worte gut und richtig. Später, als ich dann Theologie studierte, habe ich mal das Wort eines Dichters gefunden, in dem er sagt, hänge dein Leben als Gewicht an deine Worte. Und dann dachte ich dran, an den Worten Jesu hängt das Gewicht seines Lebens, seines Todes und seiner Auferstehung. Die Hoffnung auf ein Leben forever, wie die Beatles damals gesungen haben. Und die Gemeinschaft mit Gott. Und mir schien, als sollte an unseren Worten in der Verkündigung oder wenn wir selber Zeugnis geben von unserem Glauben, nichts weniger als unser Leben hängen. Die Erfahrung, dass Jesus Worte des Lebens hat, hat mich dann im Studium und in der Gemeinde begleitet. Ich hatte bei Predigten den Eindruck, dass ich mit dem Evangelium Worte des Lebens und der Hoffnung weitergeben konnte. Und dann durfte ich hin und wieder auch die Erfahrung machen, dass das Menschenleben half. Wenn man sich darauf einlässt, dann merkt man, diese Worte halten, was sie versprechen. Sie lassen etwas schmecken vom Sinn des Lebens, von der Wahrheit. Sie sind eine Antwort auf die ewigen Fragen, die Ernst Bloch sozusagen gültig formuliert hat. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Sie sind sozusagen Brot für die Seele. Sie nähren uns und lassen uns den Weg des Lebens besser gehen. Eine besondere Echtheitsprobe dieser Worte waren und sind für mich Trauerfeiern für Verstorbene. Ich bin seit fast 25 Jahren als Trauerredner tätig, wenn ich meine Erfahrungen auch aus anderen Bereichen mit solchen Trauerfeiern dazu zähle, sind es mehr als 40 Jahre. Das heißt, als Trauerredner gestalte ich Trauerfeiern für Verstorbene, die entweder nie einer Kirche oder Religionsgemeinschaft angehört haben oder die mal in einer Kirche waren und dann eben ausgetreten sind. Zur Vorbereitung auf die Trauerfeiern gehört für mich ein intensives Gespräch mit den Angehörigen. Es dauert oft 2 bis 3 Stunden. Gestern hatte ich so ein Gespräch wieder. Bevor ich ein solches Gespräch halte, unmittelbar vor dem Termin, bleibe ich in meinem Auto oder ich gucke mir erstmal die Umgebung an und dann prüfe ich mein Herz. Und dann bitte ich, Herr Jesus Christus, lass mich offen sein für die Menschen, denen ich jetzt begegne. Nimm alle Gedanken und Vorurteile, die ich habe, und nimm auch alle Angst von mir. Lass mich die Angehörigen und den oder die Verstorbenen so sehen und so annehmen, wie du sie siehst und annimmst. Denn es ist so, wenn ein Mensch gestorben ist, dann wird für die Angehörigen und im Nachhinein auch für die Verstorbenen die Frage nach dem Sinn des Ganzen, des einzigen Lebens, das jeder hat, noch einmal mit dem endgültigen Ernst des Todes gestellt. Es geht um eine Würdigung dieses Lebens. Es geht um Barmherzigkeit und Vergebung. Es geht um Aufgehobensein, um Ewigkeit. Es geht um die Bewahrung des Kindes in sich. Es geht um die Hoffnung über den Tod hinaus. Meine Rechenschaft über die Hoffnung, die mich erfüllt, besteht in diesem Fall darin, dass ich im Leben und in der Geschichte von Verstorbenen Spuren der Hoffnung suche und Samen der Hoffnung sähe. Diese Spuren und Samen spreche ich in der Traueransprache an. Das heißt, ich rede von Verstorbenen bewusst und überzeugt, in versöhnlicher Weise, auch wenn ich von Schuld und Fehlern weiß. Ich betrachte das Leben eines Verstorbenen und sein Verhalten barmherzig und nicht verurteilend, verständnisvoll und diskret, voll Hoffnung und Zuversicht, das Gute betonend und nicht das Ungute, das es oft genug auch gibt. Im Vertrauen auf Vollendung und Aufgehobensein und nicht in Verzweiflung über das Ende und den Abbruch des Lebens. Kurz gesagt, ich rede mit christlichem Akzent. Ich kann und ich will meine Herkunft, meine Heimat im christlichen Glauben nämlich nicht verleugnen. Es kann sein, dass ich im Einzelfall gar nicht oder wenig nur ausdrücklich von Gott rede. Aber wie ich rede, das hat offenbar einen Akzent, der verrät, wo ich herkomme. Das wird mir jedenfalls zurückgemeldet. Die Angehörigen und die Anwesenden bei der Trauerfeier scheinen das zu schätzen. So als sollten der letzte Blick und das letzte Wort für einen Menschen doch hoffnungsvoll sein. Wenn ich so zu reden und Hoffnung zu säen versuche, dann denke ich an diesen letzten Halbsatz aus dem Petrusbrief, aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig. Wenn wir mit Herz und Kopf Zeugnis ablegen von der Hoffnung, die in uns ist, dann soll unsere Haltung sein, bescheiden gegenüber den Menschen und ehrfürchtig gegenüber Gott. Unser Zeugnis gilt ja dem, der unser Herz bewohnen will, der uns Hoffnung schenkt. Unser Zeugnis soll keine Selbstbeweihräucherung sein, die uns herausstellt. Modern ausgedrückt, kein Glaubensselfie. Ich denke, das ist auch wichtig. Von Huub Oosterhuis, einem holländischen Priester und Liederdichter, stammt das Wort, denn ich bin immer kleiner als mein Lied. Wir haben eine große Hoffnung, aber wir sind kleine, schwache Menschen. Und ich meine, dass bei unserem Reden von Gott und Christus, von Erlösung und Hoffnung, unsere eigene Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit manchmal unser Suchen, unsere eigene Kleinheit mit aufscheinen dürfen. Mir jedenfalls sind Menschen, die um Gott ringen, die mit Gott ringen, allemal lieber als diejenigen, die in einer Scheinsicherheit meinen, dass sie schon alles von Gott wissen. Das ist mit Bescheidenheit der Antwort gemeint. Und die Ehrfurcht, die Gottesfurcht, meint dasselbe Gott gegenüber. Gott ist eben nicht einer von nebenan. Gott ist Gott, die Menschen sind Menschen, nicht Herrgötter. Die Ehrfurcht vor Gott, die Scheu vor seinem Geheimnis, ist der Kern menschlicher Gottesliebe. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Person, die Christen im Herzen heilig halten, ist Jesus Christus, unsere Hoffnung. Die Hoffnung auf ihn sollen wir nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit unserem Leben bezeugen. Wir sollen sie nicht verstecken. Es ist, als würden wir, wenn wir das Leben und im Handeln zeigen, den Samen der Auferstehung ausstreuen und das Licht von Ostern in die Dunkelheit bringen. Vielleicht ist das Zeugnis der Hoffnung durch ein unauffälliges Leben im Glauben das, was unsere nichtchristlichen oder glaubensfernen Mitmenschen noch am ehesten überzeugt. Und dafür ein letztes Beispiel. Ich habe einen Freund, der gehört dem Orden der kleinen Brüder Jesu an. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal davon gehört haben. Das ist ein etwas anderer, kontemplativer Orden in der katholischen Kirche. Geht auf den inzwischen selig gesprochenen Franzosen Charles de Foucault zurück. Die kleinen Brüder, die sich auf ihn berufen, leben in kleinen Gemeinschaften, in Fraternitäten, zu zweit oder zu dritt, mitten unter den Arbeitern. Sie predigen und missionieren nicht. Sie suchen die Freundschaft mit Gott durch ein Leben im Gebet zu vertiefen und sie suchen die Botschaft des Glaubens von Tod und Auferstehung Jesu durch ihre Freundschaft mit den Menschen, durch einfaches alltägliches Mitleben zu vermitteln. Mein Freund Wolfgang lebt seit fast 40 Jahren in Duisburg in einer Fraternität. In Duisburg gibt es in Marxloh, wo er ist, inzwischen, glaube ich, mehr Türken als Deutsche. Und er hat Türkisch gelernt. Als er einen Türkischkurs besuchte, sprach ihn eines Tages die türkische Dozentin an. Sag mal, so wie du sprichst und lebst, da ist doch was. Du scheinst von etwas anderem zu leben, von irgendeiner Hoffnung in dir. Erzähl mir doch mal davon. Ja, und so gefragt hat er von seinem Leben mit Christus, von seinem Glauben, von seiner Hoffnung auf die Auferstehung Christi erzählt und Rede und Antwort gestanden über das, was ihn erfüllt. Ich könnte mir denken, dass manche von Ihnen ebenfalls erzählen könnten, wie sie auf die ein oder andere Weise mit ihrem Leben und Verhalten positiv Anstoß waren für die Frage nach dem Glauben oder nach der Hoffnung. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das ist eine altertümliche Formulierung. Und wenn man das einsetzt, wes das Herz voll Christus ist, des gehen Leben und Mund über. Ich habe 1973, 74 ein Jahr in Paris studiert. Wunderbare Erfahrung. Da bin ich am Sonntag oft in die Kirche Notre-Dame gegangen, auf der Île Saint-Louis. Wurde nämlich immer Orgelkonzert gespielt, kostenlos. Und wenn man die Kirche sich näher anschaut, dann ist nahe dem zweiten Pfeiler des Chorumfangs eine eiserne Platte in den Boden eingelassen. Die Franzosen haben da so eine besondere Art der Erinnerung. Da steht nämlich der Name von Paul Claudel drauf. Das ist ein französischer Dichter und Diplomat, der von 1868 bis 1955 gelebt hat. Sein bekanntestes Buch ist Le Soulier de Satin, der Seidenschuh, die seidenen Schuhe. Und dann steht auch dort das Datum von Weihnachten, dem 25. Dezember 1886. Das war der Tag seiner Bekehrung zum Christen. Da hat er dort in der Weihnachtsmesse gestanden und hat seine Bekehrung erlebt. Und dieser Paul Claudel hat einmal einen Satz geprägt, der scheint mir eine Antwort zu sein auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, nämlich, wie können wir heute von unserem Glauben noch überzeugend Rechenschaft abgeben? Der Satz heißt, ich zitiere ihn zunächst auf Französisch, ne parle du Christ que si on te le demande, mais wie de telle sorte qu'on te le demande. Rede nur von Christus, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Amen.